Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Die Corona-Pandemie ist in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern bislang glimpflich verlaufen. Dazu haben vor allem die Gegenmaßnahmen beigetragen, sagen Forschende aus Göttingen. Sie haben sich die Entwicklung der Fallzahlen angeschaut und einen deutlichen Zusammenhang mit den drei Phasen der Anti-Corona-Beschränkung festgestellt. Nachdem Anfang März alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt wurden, hat sich die Wachstumsrate der Fallzahlen halbiert. Das hängt laut den Forschenden auch damit zusammen, dass die Menschen nach den dramatischen Bildern und Nachrichten aus Italien vorsichtiger geworden sind. Seit der Schließung von Unis, Schulen und vielen Geschäften Mitte März ging die Wachstumsrate noch mal weiter zurück. Den dritten Einschnitt gab es am 24. März. Ab dem Zeitpunkt war das exponentielle Wachstum der Infektionen gestoppt. Die Forschenden schließen aus ihren Ergebnissen, dass die Anti-Corona-Maßnahmen in Deutschland gewirkt haben. Sie beobachten übrigens auch, wie sich die Infektionszahlen nach den aktuellen Lockerungen entwickeln. Für eine Einschätzung, ob eine zweite Corona-Welle droht, ist es aber noch zu früh, sagen sie. Muscheln in Muschelbänken sind offenbar besonders anfällig für Mikroplastik. Das liegt laut einem britischen Wissenschaftsteam vor allem an den Strukturen, die die Muscheln bilden, wenn sie sich in Kolonien am Riff festsetzen. Die unregelmäßige, raue Oberfläche bremst die Geschwindigkeit, mit der das Meerwasser über die Muscheln strömt und sorgt für mehr Wirbel im Wasser. So kann sich viel Mikroplastik auf den Muscheln absetzen, das sie dann aufnehmen und verdauen. Bei Experimenten mit Miesmuscheln in Aquarien kam raus, Muscheln in Kolonien nehmen dreimal mehr Mikroplastik auf als einzelne Muscheln. Die Forschenden sagen, dass man Muscheln im Zusammenhang mit Mikroplastik stärker in den Fokus nehmen sollte, weil sie als Meeresfrüchte Teil der menschlichen Ernährung sind, aber auch weil Muschelbänke eine wichtige ökologische Rolle spielen. Die Frauen gehen auf Nahrungssuche, die Männer besuchen sie zwischendurch. So könnte es vor tausenden von Jahren in Tansania in Ostafrika gelaufen sein. Darauf weisen rund 400 prähistorische Fußabdrücke hin, die ein US-amerikanisches Forschungsteam untersucht hat. Die Forschenden schreiben in den Scientific Reports, dass die Abdrücke zwischen 6.000 und 19.000 Jahre alt sind. Aufgrund von Größe, Abständen und Anordnung gehen sie davon aus, dass diese Spuren von 17 verschiedenen Personen stammen. Bis auf zwei Männern und einem Jugendlichen alles Frauen. Die Vermutung, die Männer haben die Frauen begleitet, während sie nach Nahrung gesucht haben. So ähnlich verhalten sich auch heute lebende Jäger- und Sammlergruppen, zum Beispiel die Hadza in Tansania. Das könnte laut den Forschenden darauf hinweisen, dass es schon vor rund 12.000 Jahren in Ostafrika eine gesellschaftsspezifische Arbeitsteilung gab. Dornenkronenseesterne futtern am liebsten Korallen und setzen dem ohnehin schon geschädigten Great Barrier Reef in Australien ziemlich zu. Ein Versuch, gegen die Seesterne anzukämpfen, ist, die Anzahl der Fische zu erhöhen, die sich wiederum von den Seesternen ernähren. Aber wer futtert gerne Dornenkronenseesterne? Offenbar mehr Fischarten als bisher gedacht. Das zeigt jetzt eine Untersuchung aus Australien. Dafür haben die Forschenden die Exkremente von über 100 verschiedenen Fischarten untersucht. Dabei kam raus, 18 ernähren sich auch von Dornenkronenseesternen. Bei der Hälfte davon war das bisher nicht bekannt. Unter den Fischen sind allerdings auch solche, die wir Menschen gerne essen. Sprich, sie werden häufig gefischt. Laut den Forschenden erklärt das, warum die Seesterne vor allem da zu finden sind, wo Fischen erlaubt ist. Da fehlen die natürlichen Feinde. In geschützten Zonen, wo Angeln verboten ist, breitet sich der Dornkronenseestern dagegen weniger aus. Die Forschung an einem möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus läuft auch in Deutschland auf Hochtouren. Ein Team aus Marburg und München ist mit seinem Kandidaten nun auch so weit, dass im September die ersten klinischen Tests an Menschen beginnen können. Die Forschenden haben einen sogenannten Vektorimpfstoff entwickelt, der auf einem vor mehr als 30 Jahren entwickelten Impfstoff gegen Pocken basiert. Im Prinzip dienen dabei gut bekannte harmlose Viren als Ausgangspunkt. Mit gentechnischen Mitteln tauschen die Forschenden Oberflächenproteine durch SARS-CoV-2-Proteine aus. So wird dem Immunsystem eine Corona-Infektion vorgegaukelt. Dadurch soll der Körper einen Schutz aufbauen. In der ersten klinischen Testphase wird eine kleine Zahl gesunder Freiwilliger geimpft und die Verträglichkeit geprüft. In weiteren klinischen Tests wird an mehr Probandinnen und Probanden die Wirksamkeit geprüft. Das bundeseigene Paul-Ehrlich-Institut hat auch schon dem Biotechnologieunternehmen BioNTech erlaubt, einen Impfstoffkandidaten an rund 200 Teilnehmenden zu testen. Anfang Juli werden erste Erkenntnisse zur Verträglichkeit erwartet. Manche sind länglich, andere eher rund. In jedem Fall sind die Flügel von Vögeln bestens an deren Lebensbedingungen angepasst. Das zeigt eine Studie im Fachmagazin Nature Communications. Das britische Forschungsteam hat dafür die Flügel von fast 46.000 Vögeln 10.000 verschiedener Arten vermessen, in Museen und in der freien Natur. Der Vergleich zeigte, dass unter anderem das Wanderverhalten der Vögel und die Temperaturen in den Lebensräumen für die Flügelform ausschlaggebend sind. Arten, die sich in verschiedenen Klimazonen wohlfühlen oder nur zu bestimmten Jahreszeiten brüten können, haben beispielsweise eher langgezogene Flügel, die sich gut für Fernflüge eignen. Wer eher kurze Strecken zurücklegt, hat rundere Flügel, mit denen sich besser manövrieren lässt. Die Forschenden hoffen, in Zukunft an der Flügelform erkennen zu können, wenn sich das Wanderverhalten von Vogelarten ändert. Das wäre kostengünstiger als die Untersuchung mit Hilfe von GPS-Sensoren.
Deutschlandfunk Nova.